Stellen Sie sich mal vor, Sie können plötzlich wichtige Entscheidungen nicht mehr selbst treffen, vielleicht nach einem Unfall oder wegen einer Krankheit. Wer handelt dann für Sie? Genau darum geht es heute bei uns. Herzlich willkommen zu dieser Vertiefung. Wir schauen uns an, wie Sie für solche Fälle vorsorgen können. Es geht um Werkzeuge wie die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung, aber auch darum, was passiert, wenn eben nichts geregelt ist, Stichwort gerichtliche Betreuung. Unsere Mission heute, Ihnen zu helfen, durch diesen Dschungel an Begriffen und, Regeln durchzusteigen, damit Sie Ihre Selbstbestimmung so gut es geht sichern können.
Ganz genau. Wir haben hier detaillierte Schulungsunterlagen vorliegen, die diese rechtlichen Möglichkeiten wirklich aufdröseln. Daraus ziehen wir jetzt die wichtigsten Punkte für Sie heraus, ganz praxisnah.
Okay, dann legen wir mal los. Was ist denn der erste wichtigste Schritt, um selbst die Kontrolle zu behalten? Das ist doch die Vorsorgevollmacht, oder? Was verbirgt sich dahinter genau und warum ist die so zentral?
Also die Vorsorgevollmacht ist deshalb so entscheidend, weil Sie damit selbst bestimmen, wem Sie vertrauen, einer oder mehreren Personen, die für Sie entscheiden und handeln sollen, falls Sie es nicht mehr können. Der Clou ist, Sie umgehen damit normalerweise eine vom Gericht angeordnete Betreuung. Sie legen also selbst fest, wer das Ruder übernimmt, statt dass ein Gericht das tun muss. Das ist der Kern. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung.
Das ist ein starkes Argument.
Aber, und das ist ein großes Aber, die Vollmacht muss wirklich klar sagen, wofür sie gilt. Geht es nur ums Geld, um die Gesundheit, um den Kontakt mit Behörden? Sie können das ganz breit fassen, sogar als Generalvollmacht. Doch Vorsicht ist geboten. Bei bestimmten, sehr einschneidenden medizinischen Entscheidungen, denken Sie an Situationen, wo es um Leben und Tod geht oder schwere gesundheitliche Schäden drohen.
Ja.
Oder wenn es um Maßnahmen geht, die Ihre Freiheit einschränken, wie die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung, da reicht eine allgemeine Formulierung nicht.
Ah, okay.
Das muss klipp und klar und ganz konkret beschrieben sein. Einfach Unterbringung regeln schreiben, genügt da nicht.
Das heißt, man muss da wirklich ins Detail gehen. Puh. Und wie ist das bei anderen Dingen, zum Beispiel, wenn man ein Haus verkaufen müsste oder eine Erbschaft anfällt? Braucht man da auch was Besonderes?
Da wird's formal, ja. Für Immobiliengeschäfte oder auch das Ausschlagen einer Erbschaft brauchen Sie mindestens eine notariell beglaubigte Unterschrift unter der Vollmacht.
Mindestens beglaubigt?
Oft ist sogar die Beurkundung der gesamten Vollmacht durch einen Notar nötig. Das ist also eine höhere Hürde.
Verstehe.
Und Banken? Tja, die sind so ein Kapitel für sich. Die akzeptieren oft nur ihre hauseigenen Formulare oder eben eine notarielle Vollmacht.
Moment mal, wirklich, die Banken können einfach sagen, nö, nur unser Formular? Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja eine wichtige Hürde in der Praxis.
Ja, das ist leider oft so. Da gibt es immer wieder Diskussionen. Am besten direkt bei seiner Bank nachfragen, was die brauchen.
Guter Tipp.
Und ein ganz entscheidender Punkt noch. Sie müssen beim Ausstellen der Vollmacht noch voll geschäftsfähig sein. Das heißt, Sie müssen verstehen, was Sie da unterschreiben und welche weitreichenden Folgen das hat.
Klar.
Wenn es da Zweifel geben könnte, ist es ratsam, sich das ärztlich bestätigen zu lassen. Am besten von jemandem mit psychiatrischer Erfahrung. Das kann spätere Streitereien vermeiden.
Leuchtet ein? Und wie spielt die Patientenverfügung damit rein? Die wird ja oft im gleichen Atemzug genannt. Ist das dann Teil der Vollmacht oder was Eigenes?
Das ist was Eigenes, aber es hängt eng zusammen. Die Patientenverfügung ist der zweite wichtige Baustein. Sie konzentriert sich ganz speziell auf Ihre Wünsche zu medizinischen Behandlungen, für den Fall, dass Sie sich eben nicht mehr selbst äußern können.
Okay.
Sie ist quasi Ihre Stimme gegenüber den Ärzten und dem Pflegepersonal. Gleichzeitig ist sie aber auch eine ganz wichtige Anweisung für die Person, die Sie in der Vorsorgevollmacht eingesetzt haben. Oder für einen gerichtlich bestellten Betreuer.
Also eine Anweisung für den Bevollmächtigen quasi.
Genau. Hier legen Sie fest, welche medizinischen Maßnahmen Sie wollen oder eben nicht wollen. Zum Beispiel, wie stehen Sie zu lebensverlängernden Maßnahmen? Künstlicher Ernährung, Beatmung, Wiederbelebung. Aber auch hier gilt, damit das wirklich bindend ist, der Bundesgerichtshof hat das mehrfach betont, muss es konkret genug sein und auf die tatsächlich eingetretene Situation passen.
Was heißt das? Konkret genug?
Naja, allgemeine Phrasen wie "Ich will keine Apparatemedizin" sind zu vage. Die helfen im Ernstfall niemandem, am allerwenigsten Ihnen.
Mhm.
Ärzte brauchen Klarheit, keine Rätselraten.
Präzision ist hier der Schlüssel zur Selbstbestimmung, selbst wenn Sie nicht mehr sprechen können.
Man muss sich also wirklich damit auseinandersetzen, was man in verschiedenen Szenarien möchte. Das ist schon, ja, anspruchsvoll.
Unbedingt. Das Bundesministerium der Justiz bietet da übrigens sehr gute und detaillierte Formulierungshilfen an, die eine große Hilfe sein können. Die kann man sich mal anschauen.
Aha, gut zu wissen.
Oft ist es dann so, in der Vorsorgevollmacht beauftragen Sie Ihre Vertrauenspersonen dafür zu sorgen, dass Ihr Wille aus der Patientenverfügung auch umgesetzt wird.
Aha.
Die beiden Dokumente arbeiten also Hand in Hand. Stellen Sie es sich wie ein Team vor. Die Patientenverfügung ist der Spielplan, was soll passieren? Die Vorsorgevollmacht benennt den Kapitän, wer soll dafür sorgen, dass der Plan eingehalten wird.
Das ist ein gutes Bild. Okay, Vollmacht und Verfügung sind also Plan A. Aber wir wissen ja, das Leben schreibt oft eigene Drehbücher. Was ist denn, wenn genau diese Vorkehrungen fehlen? Jemand wird krank oder hat einen Unfall, kann sich nicht mehr kümmern, hat aber nichts vorher geregelt. Das kommt ja leider vor.
Ja, leider häufiger als man denkt. Dann greift das Gesetz ein, und zwar mit dem Instrument der rechtlichen Betreuung.
Die Betreuung.
Genau. Wenn ein Erwachsener wegen einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst regeln kann, also wirklich Hilfe braucht und das auch nicht mehr selbst schafft und es keine anderen Hilfen gibt, wie eben eine funktionierende Vorsorgevollmacht, dann kann das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer bestellen.
Okay, aber nur dann.
Ja, was dabei ganz wichtig ist zu verstehen, diese Betreuung ist immer nur die zweite Wahl. Sie ist nachrangig oder subsidiär, wie Juristen sagen.
Subsidiär,
Das Gericht prüft genau, gibt es wirklich keine andere Möglichkeit? Ist die Betreuung wirklich erforderlich? Und das ist ganz wichtig. Es geht ausdrücklich nicht darum, jemanden zu entmündigen. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis.
Ah, das hört man aber oft so.
Ja, aber es stimmt nicht. Die Geschäftsfähigkeit, also die Fähigkeit, Verträge zu schließen, bleibt durch die Einrichtung einer Betreuung erstmal unberührt.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Aber wer wird denn dann Betreuer? Sucht das Gericht da einfach irgendwen aus einer Liste aus?
Nein, natürlich nicht. Das Gericht sucht eine Person, die geeignet ist und bereit ist, die Betreuung im Sinne des Betroffenen zu führen. Dabei gibt es eine klare Reihenfolge.
Nämlich?
Zuerst schaut das Gericht, ob die betroffene Person selbst Wünsche geäußert hat, vielleicht schon früher mal in einer sogenannten Betreuungsverfügung jemanden vorgeschlagen hat.
Ach, das gibt's auch noch, eine Betreuungsverfügung?
Ja, das ist sozusagen der Wunschzettel ans Gericht, falls doch eine Betreuung nötig wird. Wenn es das nicht gibt, prüft das Gericht, ob nahe Angehörige, Ehepartner, Kinder, Eltern oder andere Vertrauenspersonen in Frage kommen und bereit sind.
Also Familie oder Freunde zuerst.
Genau. Ehrenamtliche Betreuer haben immer Vorrang vor Berufsbetreuer.
Okay.
Und ganz wichtig ist auch, es dürfen keine erheblichen Interessenskonflikte bestehen. Ein Beispiel. Wenn Ihr Vermieter Ihr Betreuer für Wohnungsangelegenheiten werden soll, liegt ein Konflikt auf der Hand. Das prüft das Gericht.
Verstehe. Und wenn dann ein Betreuer bestellt ist, was darf der eigentlich entscheiden? Hat der dann freie Hand? Sie sagten ja, nicht entmündigt, aber...
Nein, auf keinen Fall hat der freie Hand. Da gibt es klare und wichtige Grenzen. Erstens wird der Betreuer nur für die Bereiche bestellt, in denen tatsächlich Hilfe gebraucht wird.
Ah ja.
Das nennt man den Erforderlichkeitsgrundsatz. Das kann die Gesundheitssorge sein, die Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten, die Vertretung bei Behörden, aber eben nur das, was nötig ist. Niemand bekommt pauschal einen Betreuer für alles.
Das ist gut.
Zweitens muss der Betreuer immer zum Wohl der betreuten Person handeln und deren Wünsche berücksichtigen, soweit das möglich ist und dem Betreuten auch zugemutet werden kann. Der Wille des Betreuten hat also großes Gewicht.
Okay.
Und für besonders wichtige, einschneidende Entscheidungen braucht der Betreuer zusätzlich die Genehmigung des Betreuungsgerichts.
Aha, das Gericht schaut also nochmal drauf. Bei welchen Entscheidungen zum Beispiel? Können Sie da Beispiele nennen?
Ja, klar. Das ist eine wichtige Kontrolle. Genehmigungspflichtig sind zum Beispiel ärztliche Eingriffe mit erheblichem Risiko.
Okay.
Die Unterbringungen einer geschlossenen Einrichtung gegen den Willen des Betreuten, die Kündigung der Wohnung oder bestimmte risikoreiche Geldgeschäfte, wie größere Kredite aufnehmen oder über Grundstücke verfügen.
Okay, das beruhigt ja schon mal. Das sind ja wirklich heikle Punkte. Gibt es noch weitere Schutzmechanismen?
Ja, in bestimmten Fällen, wenn eine erhebliche Gefahr für die Person oder ihr Vermögen besteht. Denken Sie an jemanden mit einer ausgeprägten Kaufsucht, der sich immer weiter verschuldet, kann das Gericht zusätzlich einen sogenannten Einwilligungsvorbehalt anordnen.
Einwilligungsvorbehalt. Was heißt das?
Das bedeutet, für bestimmte Geschäfte braucht die betreute Person dann die Zustimmung des Betreuers, auch wenn sie vielleicht an sich noch geschäftsfähig wäre. Aber das ist wirklich eine Ausnahme zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und muss gut begründet sein. Es ist nicht die Regel.
Das sind schon weitreichende Regelungen, auch wenn die Betreuung nur das letzte Mittel sein soll. Bleiben wir kurz bei der Geschäftsfähigkeit. Sie sagten, die bleibt meistens erhalten. Das überrascht vielleicht viele, die denken, mit einem Betreuer sei man quasi entmündigt.
Genau, das ist ein zentraler Punkt und eben ein häufiges Missverständnis. Die Einrichtung einer Betreuung allein macht sie nicht geschäftsunfähig. Punkt.
Okay.
Solange kein Einwilligungsvorbehalt für einen bestimmten Bereich angeordnet ist, können Sie weiterhin wirksam Verträge schließen, wenn Sie verstehen, was Sie tun. Man muss da unterscheiden. Es gibt die Geschäftsfähigkeit für Verträge. Dann gibt es die Testfähigkeit, also die Fähigkeit, ein Testament zu machen, die hat eigene strenge Voraussetzungen und wird durch eine Betreuung auch nicht automatisch aufgehoben.
Auch wichtig.
Und dann, ganz wichtig im medizinischen Bereich, die Einwilligungsfähigkeit.
Einwilligungsfähigkeit. Was heißt das jetzt nochmal genau im Unterschied zur Geschäftsfähigkeit?
Das bedeutet, versteht der Patient die Art, die Bedeutung und die Risiken einer vorgeschlagenen Behandlung und kann er auf dieser Basis eine Entscheidung treffen? Das ist sehr situationsabhängig.
Aha.
Jemand kann durchaus geschäftsunfähig sein, also keinen komplizierten Vertrag mehr verstehen, aber trotzdem sehr wohl verstehen, ob er eine bestimmte Operation will oder nicht.
Verstehe.
Und wenn der Patient einwilligungsfähig ist, dann entscheidet er selbst über die Behandlung. Nicht der Betreuer, selbst wenn der Betreuer den Aufgabenkreis Gesundheitssorge hat. Der Wille des einwilligungsfähigen Patienten hat Vorrang.
Das ist eine wirklich wichtige Unterscheidung. Toll. Nun zur Verantwortung. Was ist, wenn der Betreuer Fehler macht? Das kann ja passieren. Haftet er dafür? Denken Sie an diesen Fall von Dr. Schlau aus den Unterlagen, dessen Betreuer das Geld einfach auf einem niedrig verzinsten Sparkonto liegen ließ.
Was hier faszinierend ist, ja, der Betreuer haftet, wenn er seine Pflichten schuldhaft, also absichtlich oder fahrlässig verletzt und dem Betreuten dadurch ein Schaden entsteht.
Okay, schuldhaft?
Im Fall von Dr. Schlau. Angenommen, er hat einiges an Vermögen, sagen wir 28.000 Euro auf dem Sparkonto, aber nur sehr geringe laufende Einkünfte. Wenn der Betreuer dieses Geld über Jahre einfach nur auf dem mickrig verzinsten Konto parkt, ohne zu prüfen, ob es nicht sicherere, aber rentablere Anlagemöglichkeiten gäbe,
ja,
könnte das als Pflichtverletzung bei der Vermögenssorge gewertet werden. Man könnte argumentieren, das ist nicht im besten Sinne, nicht zum Wohl des Betreuten gehandelt. Das Geld verliert ja real an Wert.
Und dann müsste der Betreuer den Schaden ersetzen, also die entgangenen Zinsen oder so.
Genau, wenn ein nachweisbarer Schaden entstanden ist, zum Beispiel entgangene Zinsen oder eben der Wertverlust durch Inflation, könnten Schadensersatzansprüche entstehen. Deshalb ist eine gute Berufshaftpflichtversicherung für Betreuer so wichtig. Für Berufsbetreuer ist sie sogar Pflicht.
Ah, okay.
Ehrenamtliche sind oft über Sammelversicherungen abgesichert, das sollte man prüfen. Und es gibt nicht nur zivilrechtliche Haftung, sondern im schlimmsten Fall auch strafrechtliche Risiken.
Wirklich?
Zum Beispiel, naja, etwa wegen Untreue bei Veruntreuung von Geldern oder sogar Körperverletzung durch Unterlassen, wenn die Gesundheit grob vernachlässigt wird. Das ist natürlich die Ausnahme, aber die Verantwortung ist eben groß.
Puh, das ist wirklich eine enorme Verantwortung. Aber es gibt ja nicht nur die Verantwortung des Betreuers. Wie sieht es in speziellen Situationen aus, zum Beispiel im Pflegeheim? Da hat doch sicher auch das Heim Pflichten. Dieser Fall mit Herrn Zigarrus, dem Raucher, der in den Unterlagen beschrieben wird, war ja ziemlich tragisch.
Ja, der Fall von Herrn Zigarrus ist ein gutes Beispiel für die sogenannte Obhutspflicht des Heims. Pflegeheime haben aufgrund des Heimvertrags, das ist im Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz WBVG geregelt, die Pflicht, ihre Bewohner vor Schäden zu schützen.
Okay.
Bei Herrn Zigarrus, der stark zitterte, aber trotzdem unbedingt weiterrauchen wollte, stand das Heim vor einem Dilemma. Auf der einen Seite sein Selbstbestimmungsrecht, sein liebgewonnenes Laster.
Ja, das Recht auf die Zigarette.
Genau. Auf der anderen Seite die Fürsorgepflicht und die Sicherheit, die Brandgefahr für ihn und natürlich auch für andere Bewohner.
Ein echter Konflikt.
Absolut. Wenn das Heim hier nachweislich seine Aufsichts- oder Schutzpflichten verletzt hat, vielleicht trotz bekannter Gefahr nicht genug aufgepasst hat, dann kann es schadensersatzpflichtig werden. Das ist eine ständige Gratwanderung zwischen Autonomie ermöglichen und Schutz gewährleisten. Sehr schwierig oft.
Das kann ich mir vorstellen. Gibt es sonst noch etwas Wichtiges im Heimkontext, was man wissen sollte?
Ja, erwähnenswert ist vielleicht noch das Zuwendungsverbot. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen keine größeren Geschenke oder gar Erbschaften von Bewohnern annehmen.
Aha. Warum das?
Das soll verhindern, dass Abhängigkeiten entstehen oder die Entscheidungen der Bewohner irgendwie beeinflusst werden. Kleine Aufmerksamkeiten des täglichen Lebens sind aber natürlich erlaubt, das ist klar.
Okay, das war jetzt eine ganze Menge an Informationen. Sehr dicht. Lassen Sie uns das Wichtigste nochmal bündeln. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass die eigenen Wünsche im Ernstfall respektiert werden, ist also, selbst aktiv zu werden.
Absolut. Eine sorgfältig und vor allem, wie gesagt, konkret formulierte Vorsorgevollmacht und eine ebenso detaillierte Patientenverfügung sind der Königsweg. Damit behalten Sie die Zügel selbst in der Hand und vermeiden in aller Regel eine gerichtliche Betreuung.
Und wenn man das macht, worauf sollte man besonders achten? Außer der Konkretheit.
Ganz wichtig sind klare und eindeutige Formulierungen. Nutzen Sie gute Vorlagen wie die vom Bundesministerium der Justiz, aber passen Sie diese an Ihre persönliche Situation an. Eine Vorlage ist eben nur eine Vorlage.
Richtig.
Scheuen Sie sich nicht, Beratung in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel bei den anerkannten Betreuungsvereinen. Die kennen sich da aus.
Und damit die Dokumente im Fall der Fälle auch gefunden werden, das ist ja auch wichtig, kann man sie im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registrieren lassen. Das fragen Gerichte und Ärzte routinemäßig ab.
Ah, das ist praktisch.
Ja, so. Und was bedeutet das alles jetzt für Sie ganz konkret? Zum Schluss vielleicht eine Frage, die über das rein Juristische hinausgeht. Selbst wenn Sie alles perfekt geregelt haben auf dem Papier, Vollmacht erteilt, Patientenverfügung geschrieben, wie stellen Sie sicher, dass Ihre Vertrauensperson oder ein vielleicht später doch nötiger Betreuer Ihre Wünsche nicht nur kennt, sondern auch wirklich versteht und in Ihrem Sinne umsetzt? Gerade wenn es schwierig wird, wenn Druck von außen kommt oder wenn es um diese ganz heiklen Entscheidungen geht. Denken Sie auch an die Möglichkeit des Missbrauchs. Dafür gibt es zwar als Kontrollinstrument den sogenannten Kontrollbetreuer, der einen Bevollmächtigten überwachen kann, aber das ist ja auch wieder ein Eingriff von außen. Oder denken Sie an die zusätzlichen Hürden für Menschen mit Migrationshintergrund, wo vielleicht unterschiedliche Rechtssysteme oder Sprachbarrieren eine Rolle spielen. Das Haager Erwachsenenschutzübereinkommen versucht hier zwar Brücken zu bauen, aber die Praxis ist oft kompliziert. Die Frage ist also, wie gelingt echte vertrauensvolle Verständigung über diese sehr persönlichen und sensiblen Themen, die über das reine Dokument hinausgeht, und sicherstellt, dass wirklich Ihr Wille zählt? Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, über den man nachdenken sollte, oder?
Absolut. Das Gespräch, das Vertrauen, das ist mindestens genauso wichtig wie das Papier.